Also an einen Teil im Gottesdienst werden wir uns jetzt sicher daran erinnern können, dass die Technik nicht geklappt hat. Und der eine oder andere, wenn er nach Hause kommt und bei seinem Mittagessen ist, der wird dann fragen, wer ist der Schuldige? Ich sage euch, ich weiß es jetzt schon, der Strom. Der ist wieder sonderbare Wege gegangen, sodass man nicht genau wusste, wo es herkommt. So, jetzt drücken wir einfach mal drauf, Max, und dann müssen wir halt kommen. Und sonst war es das. Dann machen wir das einfach so. Sonst machen wir es einfach so. Ich kann mich daran erinnern, an die Geschichte vom letzten Sonntag, wo wir von verschiedenen Personen gehört haben, die gebunden waren, die in bestimmten Lebenssituationen waren und wie Gott gehandelt hat und sie herauskamen. Wir hatten Sedrach, Mesach und Abednego. Wir hatten den Lazarus, wo wir jetzt gerade die Spur noch finden, wie er raus ist. Wir hatten Paulus und Silas im Gefängnis. Lauter Sachen, die ganz wichtig waren, und einige sind wirklich angesprochen worden und sagen, wir wollen herauskommen. Aber mir ist diese Geschichte insbesondere von Lazarus noch sehr nahe gegangen, weil ich dachte, ja, die Geschichte mit Lazarus ist die eine Sache, man muss die Stimme Gottes hören, wenn man Wunder in seinem Leben mehr haben will. Man muss rauskommen aus dem Grab, aber die ganzen Umstände drumherum. Und damit war ich wieder bei meinem Thema, was mich sehr beschäftigt, wie können wir in eine größere Gemeinschaftsphase als Gemeinde hineinkommen. Dass ich nicht, wie in dieser Stadt üblich, ich alleine vor mich hinlebe, sondern wie ich meinen Nächsten suche. Und da ist die Lazarus-Geschichte absolut wichtig und gut für. Weil sie ist lehrbuchhaft, wie das miteinander gehen könnte. Wir hatten uns vor 14 Tagen darüber unterhalten, dass wir Klebstoffmenschen in den Gemeinden brauchen, die Verbindung schaffen, die über Hauskreise Verbindungen aufbauen. Und ich war bewegt, dass zwei anschließend nach diesem Gottesdienst ihre Tür aufgemacht haben und haben gesagt, bei uns kann Hauskreis stattfinden. Das ist ein Ding, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich bekenne hier meinen lebendigen Unglauben. Aber so ist das manchmal. Und das geht noch weiter. Wir werden weiter predigen über den Segen der Gemeinschaft. Aber vielleicht, bevor ich dann zum heutigen Thema komme, noch so eine kleine Anmerkung aus meinem Freitagsdasein. Freitag fahre ich nach Hause und ich komme um die Ecke so beim Flughafen da, so wenn man Richtung Norden fährt. Und plötzlich rieche ich Ernteluft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr auf dem Land mal groß geworden seid, wenn die Mähdrescher gefahren sind. Du kannst mit geschlossenen Augen irgendwo stehen, du atmest durch und sagst, hier ist gemäht worden, hier ist geerntet worden. Und ich fahre um die Kurve rum und denke, hey, habe ich jetzt in der Stadt wieder was verpasst, dass die Ernte schon gelaufen ist? Ich rieche Ernteluft, es riecht nach gemähtem Korn. Aber wir haben doch erst Mai. Wahrscheinlich Klimaverschiebung. Soll es solche Gedanken kommen, dann ganz plötzlich, man kann inzwischen dreimal im Jahr in Deutschland ernten oder was weiß ich. Und dann fahre ich ein Stückchen weiter und dann sehe ich, da hatten sie eine ganze Fläche Gras gemäht, wo dieses Grasgetreide da ist, das genauso gerochen hat, als wenn Roggen gemäht worden wäre. Und ich dachte, ja, das ist die Sache, die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif, ich kann sie riechen, sie ist da, die Ernte ist da. Und deswegen möchte ich zwei Texte für uns in Erinnerung rufen, den einen natürlich, wo ich sage, ja, das ist die Geschichte mit Lazarus, da komme ich nachher nochmal drauf. Und dann die Textlesung aus Matthäus 9, Vers 35 bis 10, Vers 1. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Hier könnte ich sagen, Jesus riecht, es ist Erntezeit. Die Ernte ist groß. Und ich habe mich jetzt gefragt, Jesus, irgendwie ist es komisch mit dir. Du machst scheinbar immer nur halbe Sachen. Ich springe mal zurück zu der Lazarus-Geschichte. Als erstes kommt Jesus hin und sagt, roll den Stein weg. Hätte er doch mit dem Wunder in einem machen können, wäre doch eindrucksvoll gewesen. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, ich roll den Stein beiseite. Das wäre in jedem Magic Movie wäre das so drin, da würde der Stein ganz langsam rollen, die Höhle würde sichtbar werden und plötzlich kommt die umwickelte Gestalt raus. Dann habe ich mich gefragt, Jesus, sag mal, warum halbe Sachen, du machst den wieder lebendig? Kannst du nicht eigentlich auch sagen, er soll die Tücher genauso schön im Grab zurückliegen lassen, wie du das bei der Auferstehung machen wirst? Irgendwie macht Gott halbe Sachen. Und auch hier bei diesem Vers, es ist komisch, er sieht die Ernte, es geht ihm durchs Herz, da kann man wunderbar drüber predigen. Das ist wirklich genial, es geht ihm durchs Herz. Und dann sagt er, bittet Gott, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Dann habe ich gesagt, irgendwas stimmt am Evangelium nicht oder an Jesus nicht. Ich muss darüber nachdenken, warum Jesus nur halbe Sachen macht. Ich könnte mir natürlich vorstellen, wie er da so die Wunder getan hat und so weiter. Das wäre so meine erste Theorie, dass er sich sagt, also ich kann, bevor mein Leib nicht verklärt ist, immer nur an einer Stelle zu einem Ort an einer Zeit sein. Ich bräuchte Multiplikatoren. Deswegen die Jünger, die jage ich mal raus, aber nach der Auferstehung ist alles anders. Dann bin ich allgegenwärtig, ich bin alle Zeit bei euch. Bis an der Weltende, das wäre Theorie Nummer eins. Aber Evangelium ist ja nicht nur für die Zeit damals, sondern auch für heute. Dann dachte ich, okay, vielleicht will Jesus nicht der Horst sein. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Bild hier hingebracht, das sollte jetzt da oben groß prangen. Da ist einer in der Baugrube. Und außenrum stehen 7, 8 Leute, der Bauleiter, der Architekt, die stehen da Hände in den Hosentaschen, nur der Horst unten im Graben, der arbeitet. Und alle haben schlaue Sprüche auf Lager. Vielleicht wollte Jesus nicht der Horst sein, sondern direkt von Anfang sagen, wer den anfängt, ich will ganz viele mit unterwegs haben. Weil das hast du sehr häufig, stelle ich auf der Baustelle immer wieder fest. Du bist am Arbeiten, dir läuft der Schweiß und dann kommen Leute und sagen, ist ja viel Arbeit hier. Ist ja viel Arbeit hier. Hey, wie du das alles schaffst. Wo nimmst du denn die Kraft her? Gib auf deinen Rücken Acht. Was ich alles, ich müsste das mal dokumentieren, über 2 Jahre Bauphase, was ich alles für tolle Tipps gehört habe. Aber ich habe manchmal gedacht, wenn jetzt eine Böe kommt, dann liegen die mitten auf dem Gesicht, weil die gar nicht die Hände so schnell aus der Tasche kriegen. Ich dachte, vielleicht ist Jesus so einer, der sagt, also das soll mir mit dem Evangelium nicht passieren, ich will direkt ganz viele Arbeiter haben. Und dann geht er direkt zu seinem Vater und sagt, da müsst ihr euch hinwenden, der hat die Sache im Griff. Ja, da dachte ich, naja, ist auch nicht so das Richtige. Aber vielleicht hat er gedacht, okay, wenn ich in 3 Jahren nicht mehr da bin, dann müssen meine Freunde was gelernt haben. Das ist für mich die Haupttheorie. Sie müssen was gelernt haben, learning by doing. Die müssen was abgeguckt haben von mir, dass es nicht alleine geht. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt vom Herrn gehört hat, dass er nur noch 3 Jahre zu leben hat. Ich habe mir das mal so vorgestellt, ich hätte die Berufung als Pastor und Gott würde sagen, gib mir acht, Paul, du hast noch 3 Jahre zu leben. Wie stellst du dir dein Leben vor? Ach, würde ich sagen, einmal Malediven. Ich würde sagen, also ich esse ab jetzt nicht mehr nur Koscher, sondern alles, was schmeckt. Ich werde mich nicht mehr darum kümmern, dass ich nicht dick werde oder wie ich aussehe. 3 Jahre habe ich noch, die kaufe ich komplett aus. Ich weiß ja nicht, wie viele Tage du noch zu leben hast, aber wäre mal ein Gedanke wert, wenn du nur noch eine beschränkte Zeit hast, was würdest du machen? Der eine würde vielleicht sagen, okay, ich springe vorher aus dem Fenster, dann habe ich die Unruhe mit den 3 Jahren nicht. Aber Jesus entscheidet sich, er will Leute prägen. Und er fängt an und macht mit ihnen einen Lazarus-Kurs. Es fängt ja ganz früh in dieser Geschichte an, dass Jesus zu seinen Freunden sagt, ich gehe jetzt noch nicht. Sie hatten gehört, Lazarus war krank. Er verzögert das und später sagt er, ich gehe nur deswegen etwas später, damit ihr was lernt. Dann kommt er dahin und sieht die ganzen Zuschauer. Zuschauer sind was ganz Besonderes. Weiß ich insbesondere vom Fußball her. Da gibt es Zuschauer, die gucken von der Tribüne runter, die haben ja auch Eintritt gezahlt. Und dann sagen sie den Spielern permanent, was sie falsch machen. Oder die sagen, Schiedsrichter, Telefon. Ich habe einen Kollegen, der ist Fußballfanatisch gewesen. Mit dem bin ich einmal in Emden im Stadion gewesen. Ich habe nur immer gedacht, hoffentlich sieht mich keiner. Da spielte seine Mannschaft nicht richtig. Dann ist er hinter die Trainerkabine gelaufen und hat gesagt, Trainer, ich kann meine Pfeife rauchen, hol die Gurke da hinten runter, die schafft es nicht. Und der Schiedsrichter ist sowieso ein Hirni, ein Idiot. Der hat sich richtig ausgemehrt, der ist aufgeblüht ohne Ende hinter der Trainerbank. Aber er war nur Zuschauer, er hat nicht gespielt. Als Zuschauer siehst du auch in der Gemeinde immer ganz schnell, was irgendwo nicht so gut ist. Dass der Strom nicht funktioniert, dass ich meine PowerPoint nicht bringen konnte. Ärgert mich gar nicht, so was passiert. Die ist jetzt gut für irgendeine Predigt, die ich vielleicht in 2 Jahren nochmal, Gerhard sagt immer, na, dann nochmal einen alten Hirsch zum frischen Wasser führen, ja. Dann kann man nochmal eine Predigt aufwerben, ja. Man erzählt es ein bisschen anders. Als Zuschauer, auch in der Gemeinde, wirst du nie an den Wundern Gottes teilhaben. Du wirst immer sehen, wie es geht. Und wenn wirklich hier mal einer spektakulär geheilt werden wollte und er geht nachher raus, dann sagst du, naja, mal sehen, wie lang das anhält. Das ist typisches Vokabular von einem Zuschauer. Oder wenn dann noch ein Amerikaner kommt und Hände aufhält und dann noch in Zungen redet, sagst du, naja, was bei den Amis passiert, weiß man sowieso nicht so genau. Du weißt genau, was alles nicht geht. Dein Glaube ist absolut flach als Zuschauer. Und Jesus sieht das ganz schnell, deswegen kommt er zu spät zu der Krankenheilung oder zu der Auferstehung von Lazarus. Dass seine Leute was lernen. Sie mussten lernen, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Ecke passieren Wunder. Die Zuschauer, die da waren, die mussten sehen, also zuschauen alleine hilft nicht. Aber es gibt noch eine weitere Sache. Es gab diejenigen, die das Wunder nachher verköstigen durften. Wir hatten Maria und Martha, die ihren Lazarus wieder zurückbekamen. Die Freunde, die jetzt vielleicht wieder eine Skatrunde aufmachen konnten, sie hatten Lazarus wieder dabei. Das war dann noch mehr wie Zuschauer, sie durften dieses Wunder genießen. Und dann gab es die Leute, auf die ich noch ein bisschen drauf eingehen will. Ich will erst noch die Schmarotzer nehmen. Auch die waren mit Sicherheit da. Die wollen nur immer, dass es ihnen besser geht. Das sind im Siegerland, würde man sagen, die faulen Säcke. Die wollen ein Schlaraffialand von Gott haben. Die sitzen da und sagen, Herr, mach mal, ich habe ja gebetet. Und machen den Mund auf und warten, dass da jetzt so die gebratenen von Kentucky Fried Chicken da landen. Kleine Klammer auf, habe ich mir so im Skript aufgeschrieben, weil so gerade passt. Faule Leute, die haben in der Bibel einen ganz schwierigen Stand. Und zwar auf allen Ebenen faul. Der Faule dreht sich in der Tür, wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel oder so, ja, steht es in Sprüche geschrieben. Oh, der Faule ist eine Last für andere. Er sucht ständig nach Ausreden, damit er faul sein muss. Alles das steht in der Bibel, in den Sprüchen, ist hochinteressant. Gibt 31 Kapitel für Sprüche, also für jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Er sagt, Armut und Spott ist ihm sicher. Und dann kommt was ganz Gefährliches. Infolge der Faulheit kommt Trägheit und dann kommt Sünde hinterher. Sie lauert vor deiner Tür, so steht es im Hebräerbrief. Und dann kommen ganz viele Ermahnungen an Leute, die eigentlich ein faules Leben führen, an die Arbeit scheuen im Thessalonicher Brief, im Epheser Brief. Und wenn man die Aussagen der Bibel über Faulheit mal nimmt, dann stellt man fest, es ist eine Mischung zwischen Dummheit und Sünde mit fließendem Übergang. Und jetzt kommt Jesus und sagt den Frommen in der Umgebung durch Learning by Doing, das müsste sich ändern. Das ist meine Theorie, weswegen der Herr Jesus gesagt hat, rollt den Stein beiseite. Rollt den Stein beiseite. Er brauchte Freiwillige. Und ich habe mir überlegt, wo könnte ich die in der Gemeinde finden? Wenn ich jetzt ein langfristiges Gemeindekonzept aufbauen wollte, wo finde ich die, wenn ich sage, wer kann denn mal den Stein beiseite rollen? Dann weiß ich, dann käme Max von hinten vom Tonstudio hergestürzt. Und Ludwig sagte, ja, gib mir acht, Max, ich hole mal die Brechstange, da geht das einfacher. Wir hätten so ein paar, die wüsste ich sofort, die würden sofort aufstehen und was tun. Und andere würden sagen, mal sehen, wie sie den wegkriegen. Und dann gibt es die faulen Zecken. Die sagen, das schaffen die nie. Aber wo würde ich die Leute suchen, die den Stein wegnehmen? Ich glaube, ich würde in den Kindergottesdienst gehen. Ich würde in den Kindergottesdienst runtergehen und würde abwarten, bis der Kindergottesdienst zu Ende ist und vielleicht 3 Buntstifte und 4 Blatt Papier noch auf dem Boden liegen. Und ich würde mir die Kinder beobachten, die die Buntstifte und die Blatt Papiere aufheben, ohne dass Gerda was sagt. Wenn du diese Kinder siehst, in denen wohnt ein anderer Geist. Die haben eine Sicht für die Not der anderen. Die lassen sich herausrufen zu arbeiten. Aber nur ist es ja leider so in unserer Gesellschaft, lass mich das mal so sagen, dass man aus irgendwelchen Gründen verschuldet oder unverschuldet in eine Position kommen kann, dass man lange Zeit keine Arbeit mehr hat. Und über die Jahre habe ich festgestellt, wer dann keine Arbeit hat, der degeneriert. Der steht in der Regel etwas später auf und guckt ein bisschen länger Fernsehen. Der kann dir die Tagesvormittags-Soaps erzählen, die dann laufen. Und so ganz langsam, aber sicher werden sie arbeitsunfähiger. Das ist nichts Böses, das ist nichts Sündhaftes, das ist eine Folge von unserer ganzen menschlichen Mentalität. Wir sind von Hause aus bequeme Hunde. Wir sind bequeme Hunde. Und ich habe festgestellt, wenn jemand ein Jahr arbeitslos geworden ist, dann hat die Person das noch nicht gemerkt, dass sie ganz langsam sich verändert hat, aber die Außenstehenden merken das. Weil die sehen plötzlich nicht mehr das Papier auf der Erde liegen. Nochmal, das ist noch nichts Sündhaftes, das passiert mit unserer ganzen Lebenskultur. Und dann ist oft das Problem, dann bekommen sie eine Arbeitsstelle angeboten, und dann sind die Muskeln so erschlafft, dass man eigentlich nicht mehr in der Lage ist, richtig 8 Stunden voll durchzuziehen. Oder man hat sogar Angst innerlich, zur Arbeitsstelle zu gehen, weil man gar nicht mehr weiß, wie man sich nach 1-2 Jahren auf der Arbeit richtig benimmt. Man hat Angst, wieder zu versagen oder wieder die Arbeitsstelle zu verlieren. Das sind alles ganz normale Dinge. Und die passieren in geistlichen Gemeinden auch. Wenn ich zu lange auf der Besuchertribüne sitze, zu lange gucke und nicht anfange zu sagen, wo sind diejenigen, die den Stein wegrollen, ich werde ganz langsam christlich degenerieren. Ich glaube zutiefst, der Herr Jesus hätte den Stein einfach mit wegschubsen können. Er hätte den Lazarus so dynamisch da rausschießen lassen können, dass der Stein zerschmettert wäre. Das wäre möglich gewesen. Aber er wollte, dass du mit ihm in der Arbeit bist. Damit du nicht geistlich degenerierst, sondern dass dein Glaube wächst. Ich durfte was an diesem Wunder mit Jesus zusammentun. Und dann steht diese Figur von Lazarus, ein bisschen anders vielleicht gewickelt wie die Jungschen, die hier vorne standen. Ja, der stand noch da wie Mumie. Wie Tutanchamun, da hat man so ein Beispiel, nicht? Ist vielleicht so rausgehüpft, komm heraus. Ja? Und dann steht er dann da und alles guckt, was macht der Chef jetzt? 2 Engel, dienstbare Geister, hätte er ja noch einen Bibelvers gehabt. Er hätte ja ein paar Engel ranpfeifen können. Sein Engel, kommt mal her, noch ein Wunder nebenbei, wickelten los. Stattdessen wieder die Frage, die im Raum steht, bindet ihn los, bindet ihn los. Und wieder mussten aus den Zuschauerrängen Leute die Situation verlassen, die mussten glauben, dass er nicht stinkt, dass er wirklich lebendig ist, dass es keine Erscheinung ist, sie mussten ihn anfassen. Wenn du Teilhaber an Wundern Gottes sein willst, musst du dich rausrufen lassen als Mitarbeiter in die Ernte, in die vorbereiteten Werke, die Gott gegeben hat. Geht nicht anders. Du kannst ganz langsam degenerieren. In der Gemeinde ist es meistens so, nach 5, 6 Jahren verabschieden sich die Leute und gucken meistens in eine andere Gemeinde, wo sie dann nochmal wieder Zuschauer sein können, bis sie feststellen, da läuft das auch nicht so richtig gut. Ich denke zutiefst, dass Jesus hier nicht alles alleine gemacht hat, weil er sagt, ich brauche Arbeiter in der Ernte. Kannst du dir vorstellen, wenn dann zwei so halbstärker gekommen sind, die haben gesagt, wir schaffen den Stein und haben den weggerollt und nachher ist Lazarus da und sagen, oh, wenn wir den nicht weggerollt hätten, dann wäre er drin geblieben. Ja, die konnten mit dem Wunder sogar angeben. Wir waren dabei, wie wir ihn freigewickelt haben. Der war wirklich tot vorher. Wir hatten wenn Hochzeit ist, habe ich als Pastor das Vorrecht, das Brautpaar zuerst zu drücken, bevor jemand von euch gratulieren kann. Dann stehen die hier, die Musik geht, das Ausmarschieren steht davor, der Segen ist gesprochen, das ist ein Moment, bevor ihr rausgeht, jetzt drücke ich euch mal und wünsche euch Gottes Segen. Wenn du freigewickelt hast, dann hast du einen Erstlingsanspruch an diesem Wunder. Du bist ganz nah dabei, da kannst du richtig mit angeben. Das ist diese Geschichte, die Jesus hier klar macht, wenn er sagt, riech mal, es ist die Erntezeit. Ich riech das. 3,4 Millionen in dieser Stadt. Wenigstens 2,5 Millionen kennen Jesus nicht. Die wissen nicht, wo rechts und links ist. Die Stadt ist reif für die Ernte. Ich möchte Wunder tun. Ich möchte Menschen von Neuem gebären. Aber ich bräuchte jemand, der sich rufen lässt, Arbeiter zu sein, Erntehelfer zu sein. Wenn das nämlich nicht geschieht, das weiß ich vom Land auch, dann vergammelt die Frucht am Halm. Das nächste Jahr wird Hungerzeit sein. Und ich glaube, ein Teil, was wirklich in den 70er und 80er Jahren in Berlin versäumt worden ist, es war immer noch Erntezeit, aber wir haben große charismatische Kongresse gefeiert. Wir haben nach Wundern Ausschau gehalten, ohne an den Hecken und Zäunen zu stehen. Es beschäftigt mich. Es beschäftigt mich. Wer geht an die Hecken und Zäune? Wer geht und bindet die Lazarusse los? Wer ist bereit, die Steine wegzuräumen? Nicht, damit Jesus ein paar Helferchen an der Seite hat, sondern es geht letzten Endes darum, dass du teilhaftig werden kannst der Wunder, die Gott tun will. Du kannst wie Herodes da sitzen und kannst sagen, naja, soll Jesus mal vorbeikommen, ich wollte schon immer mal eine Totenerweckung sehen oder eine Heilung oder ein spektakuläres Wunder. Und Jesus macht klar, dieser Hund kriegt es nicht zu sehen. Vielleicht, das ist jetzt nur eine Theorie, haben wir deswegen so wenig Glauben, weil wir mehr in den Zuschauerräumen sitzen? Nachdenken. Jesus möchte dieses Miteinander haben. Er möchte mit dir unterwegs sein oder du mit ihm. Es war nicht einer, der den Stein weggerollt hat und der gleiche hat als Diakon auch die Binden weggenommen. Weil im Team wird nochmal was ganz anders. Es gibt da so einen ganz gigantischen Bibelvers, jetzt muss ich ihn da gerade mal sehen, dass ich ihn jetzt finde. Das hat alles so geklappt, so ist aber 100 Jahre. Prediger 4, Vers 9 bis 12. So ist es besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühen. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Geselle auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden, Klammer auf, ohne Wärmflasche, Klammer zu. Steht da nicht so. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ist eigentlich immer ein Hochzeitsvers. Aber der ist an die Gemeinde gesagt, dass die den Nächsten sieht, damit der Glaube gemeinsam aufgebaut wird. So, und jetzt bin ich bei der Predigt an den Punkt gekommen, wo ich sage, Herr Jesus, es ist frustrierend. Das weiß im Prinzip fast jeder und der eine oder andere hält sich an der Anekdote noch fest. Was soll ich jetzt damit machen? Das sagt er gemäß dem Plan, den ich dir gegeben habe. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Zuschauer sendet. Dass er Langschläfer sendet. Weil den Sein gibt es der Herr ja im Schlaf. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Keine, die mit Händen in den Taschen da stehen und sagen, mal gucken, was jetzt so passiert, was der Horst da unten macht. Die nicht schlaue Sprüche auf Lager haben, wie weit alles anders sein soll, aber nie die Hand krumm machen. Sondern die aufstehen und sagen, ich suche meinen Nächsten. Ich will ihn entdecken. Ich will ihn entdecken und will ihn losbinden. Die klassische Anweisung, wie das praktisch gehen kann, steht in Jesaja 58. Lasst mich das noch so mit ein paar Worten zusammenbinden und dann gehen wir auf die Zielgerade, dann werdet ihr gefordert. Ich habe noch was im Köcher. In Jesaja 58 geht es ums rechte Fasten, das wissen die Frommen unter uns. Und da gibt es Vers 7 und Vers 6 und Vers 8, die wie folgt handeln. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbricht? Teil 1. Ungerechte Fesseln lösen. Abhängigkeiten, Minderwertigkeit, Hass, Bitterkeit, Depression, das sind Knoten, die können alles abschnüren, was irgendwo da ist. Und der Herr Jesus fordert dich heraus, sagt, bete dafür, dass Arbeiter kommen, die Leute losbinden, die Leute losbinden. Die Challenge musste überquellen von Leuten, die sagen, ich möchte mitarbeiten. Es dürfte keiner hier in der Gemeinde sein, der auch nur einen Hauch von Sucht hat. Weil ständig 3, 4 Leute um ihn herum sind, die sagen, ich möchte dich losbinden, darf ich? Knoten des Jochs öffnen, das heißt für mich Vergebung von Schuld durch Liebhaben, gewalttätig Behandelte befreien, heißt vielleicht sexuell missbrauchte Kinder wieder ins Leben zurückführen. Abgelehnte Kinder, Scheidungsopfer, religiös verbogene, geistlich missbrauchte, dass dieses Joch über deren Leben zerbrochen wird durch Annahme, Liebe und Vergebung. Befreiungsdienst, in welcher Form auch immer. Besteht es nicht darin, Vers 7, dein Brot den Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen nackt siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Heimatlose beherbergen, Obdachlosigkeit begegnen. Es gibt auch eine Obdachlosigkeit der Reichen, nebenbei gesagt, wenn sie nicht mehr wissen, wo es hingeht. Die Kleiderkammer aufmachen, dass Lügen und Missbrauch und Sünde zugedeckt werden. Dass innerlich ausgezogene Menschen wieder mit Würde bekleidet werden. Und das Ganze nicht auf Kosten der Familie. Und dann wird Gott antworten. Jetzt kommt der Lohn der Erntehelfer, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. In unsere Sprache übersetzt, mir geht plötzlich ein Licht auf. obwohl ich anderen geholfen habe, werde ich gesund. Das ist mein großes Credo, wenn ich über die Armen spreche. 25 Jahre Umgang mit den Armen, die haben an mir mehr getan, wie ich an ihnen. Weil ich bin an ihnen gesund geworden, weil ich die Gnade Gottes dort kennengelernt habe. Es ist einer meiner größten Privilegien, die ich als Mensch haben durfte, dass ich bedürftige Leute um mich herum hatte, wo ich gesehen habe, Gott dient ihnen, Gott hat sie lieb. Das hat mein Innerstes umgeprägt. Das hat mein Leben verändert. Da ist dieser Vers ins Leben gekommen, dass ich merke, mir geht ein Licht auf. Gottes Größe ist viel stärker als irgendein Gebot einhalten. Gottes Gnade ist viel größer, als ich das je für möglich gehalten. Seine Barmherzigkeit ist immer noch für mich da. Das habe ich gelernt am Donnerstagmorgen. Ich habe kennengelernt, wenn Gott mit mir unterwegs war, wenn ich mit ihm unterwegs sein durfte, so muss ich das ja richtig formulieren, wenn ich seine Wunder gesehen habe und ich die Erstlingsfrucht da haben durfte, dass ich das sehen durfte. Meine Heilung ist gesprochen, selbst nach geistlichem Missbrauch. Es ist möglich, es ist möglich. Wenn du anfängst mit Jesus und mit anderen gemeinsam die Not der anderen zu entdecken. Gerechtigkeit Gottes als Rückendeckung, Gebetserhörung werden sein und Gott wird antworten, das, wonach wir uns ja sehnen. Ihr Lieben, wenn ich uns irgendwas Gutes predigen würde, dann würde ich sagen, lass dich ermutigen, als erstes für Arbeiter in der Ernte zu beten. Die Ernte ist reif. Es gibt nirgendwo so viel pro Quadratmeter an Heiden wie hier in Berlin. Kannst du in ganz Deutschland rumgehen? Nirgendwo ist die Heidendichte so hoch wie hier. Die wissen nicht, was rechts und links ist. Und dafür ist Jesus doch gestorben. Und dann merke ich, ich bin ein Langzeitarbeitsloser. Ich gucke nur immer, was Profis machen sollen. Ich sage, ach nee, ich schaffe das nicht. Ich habe Furcht. Ich bewege mich nicht mehr, ich gebe gar kein Zeugnis mehr. Ich bin geistlicher Langarbeitsloser geworden. Ich bin lethargisch geworden. Ach, Hauptsache der Herr kommt wieder und hoffentlich kommt er bald. Deswegen erlebe ich auch keine Wunder mehr. Wenn ich mich aber aufmache, ich muss das nochmal sagen, habe ich ja irgendwann mal schon mal erzählt, aber es gibt ja ein paar neue unter uns. Vor langen Jahren ging damals Wolfgang Müller sonntags auf die Straße zum Predigen am Kudamm. Da sind wir mitgegangen. Er hat feurig gepredigt, wir haben im Hintergrund gesungen und gehofft, dass uns kein Bekannter sieht. Dann eines Tages, er war verreist. Ich gehe zu Volkert und sage, wer geht denn heute raus? Wolfgang nicht da. Sagte, ja du. Bei Wolfgang waren immer so 30, 40, die mitgegangen sind. Wie ich rausgegangen bin an dem Sonntag, kamen 4. Wir haben vor BMW gestanden unten am Kudamm. Ich werde diesen Bordstein nie vergessen. Bei unserem Gesang sind noch 3 stehen geblieben aus Mitleid. Ja. Nicht nur wegen meiner Gitarrenspielerei, aber als ich angefangen habe zu predigen, sind die letzten auch noch gegangen. Das war ein Gefühl, sage ich dir. Ich habe gesagt, bin ich bescheuert? Und dann viele Bemühungen hin oder her. Es war immer Stress auf der Straße. Immer kam irgendeiner, der mich würgen wollte. Irgendeiner kam immer, sagte, ich wäre ein Nazischwein, dass ich da vorne stehe und so. Man musste sich beleidigen lassen. Es wurde Geld geklaut, alles Mögliche. Ja, das habe ich 9 Jahre gemacht. Jeden Sommer. Und dann habe ich gesagt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Da gab es 2 Ereignisse, die waren so schlimm, dass ich sah, nie wieder gehe ich auf die Straße. Und normal war das so, dass so, ich sag mal, wenn wir gesungen haben mit 20, 30 Leuten, da blieben auch so 10, 20 stehen. Beim Predigen gingen ein paar, aber blieben immer noch ein paar übrig. Und damals kam dann Sam Fields, einige kennen den noch. Unser dunkelhäutiger Bruder aus den USA, der inzwischen in der Ewigkeit ist. Der kam zu mir im Frühling und sagte, Paul, wir müssen wieder auf die Straße gehen. Ich sage, ich segne dich gerne, aber ich nicht mehr. 9 Jahre sind genug und den Stress der letzten beiden Veranstaltungen möchte ich nicht mehr. Außerdem ist es blöde, du bist stellvertretender Chef in der Firma und dann predigst du oder legst dich auf die Straße, dass die Leute denken, du wärst tot, die bleiben bei dir stehen und dann stehst du auf und fängst an zu predigen. Wenn dann irgendeiner aus der Firma kommt, ja, oder ist ja dann auch passiert, wa? War das lustig, dann kam jemand montags morgens, eine hohe Delegation von Siemens, und sagte, Herr Dr. Nogosek, bevor wir anfangen, in das Praktische zu gehen, ich möchte Sie fragen, kann das sein, dass ich Sie am Samstagabend auf dem Kudamm gesehen habe? Er sagte, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Dann sagte er, Sie können ja gut Gitarre spielen. Dann war ich dankbar, dass er da erst gekommen ist und nicht vorher. Aber du musst dir überlegen, du gehst dann raus, dann kommt Sam und sagt, wir müssen gehen. Ich sage, ich nicht mehr. Dann sagt er, komm noch einmal mit. Er ist permanent dabei gewesen. Ich hatte keinen Mut mehr. Ich hatte keinen Glauben mehr. Er sagte, Jesus ist auf der Straße unterwegs, komm noch mal mit. Dann habe ich Ja gesagt und bin mitgegangen. Und ich werde diesen Abend nicht vergessen, wenn sonst 20 stehen blieben, blieben da mindestens eine Hunderterschaft stehen. Da haben Männer die Frauen Huckepack genommen, um zu hören, was vorne gepredigt wurde, weil wir kein Mikro dabei hatten. Ich brauchte die Ermutigung von Sam. Ich wäre nicht gegangen. Ich brauchte die Ermutigung, die sagt, kommst du noch mal mit? Das ist dieses Beten um Arbeiter, dass ich sage, ich fange an zu beten, dass meine Perspektive sich ändert. Im Gebet wirst du verändert, du kriegst einen Blick wieder für die Ernte. Dann stehst du auf und sagst, ich will eine Veränderung, ich will eine Veränderung, ich will sie jetzt haben. Dann suchst du deinen Nächsten und sagst, bist du auch so ein fauler Kerl wie ich geworden? Ich habe auch keine Lust mehr zu evangelisieren, passiert ja sowieso nichts. Dann kommt ein Dritter dazu, sagt, ach, willkommen im Club. Dann kommt ein Vierter, so ein Sam Fields-Typ, sagt, ey, kommt, lasst euch nicht hängen, wir probieren mal. Was könnte passieren? Was könnte passieren? Aber es geht nur gemeinsam. Es geht nur gemeinsam. Und damit komme ich auf die Zielgerade. Das Erste, wir werden gleich nochmal aufstehen und werden nochmal beten. Und zwar beten wir um Arbeiter in der Ernte. Berlin braucht Arbeiter in der Ernte. Erntearbeiter, damit die Ähren nicht am Halm verfaulen. Damit nächstes Jahr keine Hungersnot in dieser Stadt ist an geistlichem Hunger. Das Zweite, wir machen weiter mit unserem Programm Ich brauche Gemeinschaft. Wer hat in dieser Woche irgendwo mal aufgrund der Anregung der Predigten einen angerufen aus der Gemeinde und hat mit ihm gequatscht? Eine Person, zwei Personen. Und alle anderen müssten jetzt ein extrem schlechtes Gewissen haben. Ey, gleich, ich gehe beim Ausgang, verabschiede euch und dann trete ich euch vors Knie. Lass uns doch aus dem Gottesdienst was mitnehmen zum Abbeißen. Wenn du nur 4 Stunden, ja okay, wenn du es nicht schaffst, 1 Stunde in der Woche irgendwo jemanden anrufst oder mit jemandem ein Gespräch führst, mit wem du sonst nicht zusammenkommen wirst. Wie willst du Gemeinschaft lernen? Ich könnte natürlich sagen, du bist eine faule Zecke oder so, ne? Aber das will ich jetzt gar nicht sagen. Und ich habe auch keinen angerufen. Versteht ihr? Wenn wir es nicht machen, wir hören das Wort, wir gehen raus und nichts verändert sich. Aber ich werde so lang predigen und ich werde euch so lang nerven. Entweder du verlässt die Gemeinde oder du fängst langsam an. Es wird kein neues Thema kommen, außer wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Und wenn wir da nicht dran arbeiten, kannst du sowieso alles knicken. Kannst du wirklich vergessen. Ich habe gehört, in Brüssel, ein grüner Abgeordneter, war der erste grüne Abgeordnete im Parlament in Brüssel. Dann haben sie ihn nach einem Jahr da rausgenommen, weil die Grünen ja rotiert sind und er ist in Brüssel geblieben. Er macht das jetzt, ich glaube, alle 2 Monate, geht er und lädt Parlamentarier ein, die müssen dafür bezahlen, und sagt, ich lade sie zu einem Essen ein, Parlamentarieressen. Bedingung, sie dürfen keinen mitbringen. Sie müssen alleine kommen. Und dann, ich weiß nicht wie viele, aus meiner Erinnerung kommen dann eine Hundertschaft zusammen, alle in runden 5-6 Platztischen. So, und dann wird ganz kurz eine Vorstellungsrunde gemacht, wer überall da sitzt. Dann geht das Essen los und dann müssen die sich alle halbe Stunde an einen anderen Platz setzen. Das ist Bedingung des ganzen Systems. Er sagt, das ist ein Weg, wie man Politik über die Grenzen hinaus machen kann. Wenn man sich nicht aufmacht. Bei jeder Hochzeit stellst du das fest, da sitzt das Volk vom Bräutigam, da sitzt die Verwandtschaft von der Braut und da die beiden schon immer kannten. Und dann dauert es manchmal 6, 7 Stunden oder irgendwelchen Animationsspiele, bevor die anfangen zusammen zu gehen. Du kannst jetzt anfangen zu beten für Arbeiter in der Ernte. Wenn du nicht glaubst, dass du dich auch bewegen lässt, wirst du ein wichtiger Fürbitter sein, aber du wirst nicht beim Freibinden dabei sein. Tut mir leid, wenn ich das sage. Irgendwann wird man sagen, Erde zu Erde, Staub zu Staub. 4 Stunden der Woche, wo du sagst, ich möchte mit jemandem aus der Gemeinde Gemeinschaft haben. Gleich wenn du runtergehst, hast du Zeit, irgendeinen am Tisch aufzusuchen, den du noch nicht kennst. Zu fragen, wie er heißt. Vielleicht gibt er dir die Telefonnummer und sagt, ich möchte 2, 3 mehr Informationen von dir haben, damit ich gezielt für dich weiterbeten kann. Irgend sowas. Muss ich euch das sagen oder seid ihr alt genug? Oder seid ihr schon so fromm mutiert, dass nichts mehr passiert?
Vielleicht seid ihr Mercedes-Fahrer, meine Frau weiß, was ich damit meine.
Es fängt damit an, dass Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und ich würde euch gerne bitten, dass wir nochmal aufstehen. Ich habe mich hier vorne ereifert, weil es mich bewegt. Der Arbeiter sind wenige, sagt Jesus. Er hat recht. Glauben wir, dass wenn wir jetzt beten, dass Gott unser Gebet hört? Oder glauben wir nicht? Christian, du bist für mich so einer, der mich immer wieder inspiriert und mir gut tut. Kommst du und betest für uns? Machst dich zum Sprachrohr für die Arbeiter in der Ernte. Wir wissen, was wir damit meinen. Ja? Nicht Hunde, die man zur Yacht tragen müssen. Geht nicht. Halleluja, Jesus. Kishapana maschikodarabasande.
Jesus. Herr Jesus, wir wissen, ohne dich können wir nichts tun.
Ja.
Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Wir brauchen die Kraft deines Heiligen Geistes. Wir brauchen deine Liebe. Und du hast gesagt, bleib doch in mir und ich bleib in euch. Und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Herr, wir bitten dich um neues Wirken deines Geistes in unseren Herzen, Herr. Ja. Wir bitten dich, dass du deine Liebe neu entfachst in uns. Und wir sagen heute Morgen, Herr, hier sind wir. Herr, wir möchten getrieben sein vom Heiligen Geist. Wir möchten bewegt sein von herzlicher Bruderliebe, Herr. Wir möchten, Herr, dass du neue Dinge aufbrichst, dass neues Leben wieder fließt und dass wir dann hinausgetrieben werden durch deinen Geist, Herr. Herr, wir beten heute Morgen, Herr, wirf du Arbeiter hinaus in deine Ernte, Herr.
Ja.
Herr, sende du uns hinaus, Herr. Wir sagen, hier sind wir. Herr, berühre uns neu, Herr. Herr, berühre uns neu mit deiner Kraft und mit deiner Liebe, Herr. Lass uns mal einen Moment im Geist zusammen beten. Halleluja. Herr, wir brauchen dich, Herr. Ohne dich können wir nichts tun, Herr. Herr, rüttle du uns wach, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, dass du niemanden überforderst, Herr. Herr, du willst uns ja nicht irgendwie unter frommen Druck setzen, Herr. Herr, du willst uns freisetzen. Du bist gekommen, uns freizusetzen, Herr. Herr, uns loszumachen von den Grabtüchern, uns herauszurufen, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns auch heute Morgen herausrufst und sagst, komm heraus. Komm heraus aus dem Todesschlaf. Komm heraus. Steh wieder auf. Halleluja. Herr, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, die Begegnung mit dir macht uns lebendig, Jesus. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen vorbereitete Werke hast. Und wir möchten auf deine Stimme hören, Herr. Weil wenn du sprichst, ruf doch den an oder besuche diese Person oder geh dahin. Herr, dann fangen unsere Herzen wieder an zu schlagen. Und dann wissen wir, dass du mit uns gehst. Und dann wissen wir, dass etwas passiert. Und dann passieren auch wieder Wunder, Herr. Ich danke dir, Herr, das ist so ein Schlüssel, dass wir deine Stimme hören. Herr, so bete ich auch, dass wir neu deine Stimme hören. Herr, dass wir wieder ganz neu hören, was du deiner Gemeinde sagen willst. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.
Jesus, und wir bekennen dir unsere Schwachheiten. Wir bekennen dir, dass wir viel zu oft auf den Besucherrängen sitzen. Dass wir uns in Position bringen, wo wir alles gut beobachten können. Wir schauen zu, wie andere arbeiten. Und wir beurteilen ihre Arbeitsqualität. Aber Herr, wir glauben, dass du unsere Herzen verändern kannst. Du lenkst sie wie Wasserbäche. Dass wir wieder danach streben, dass du Ehre bekommst, auch in der Woche. Ich möchte dich bitten, dass du einen Geist der Gemeinschaft in uns wirkst. Dass wir ermutiger werden untereinander. Dass wir einander helfen. Dass du zu uns reden kannst, wie du so zu Dietrich gesprochen hast, wie in Uschi. Dass hier eine andere Qualität sichtbar wird an Schönheit und Geborgenheit, die du gibst. Mir tut es leid, dass ich viel zu häufig meine Hände habe ruhen lassen. Gib mir die Gnade, dass ich es wieder einüben kann, meinen Nächsten zu entdecken. Gewalttätige, Behandelte als Freie zu entlassen. Ich glaube an Wunder, Herr. Und ich glaube, dass du das Wunder an uns tun kannst. Und so möchte ich diesen Segen auf uns legen, den Segen der Gemeinschaft, den Segen, der den Nächsten sieht, der den Nächsten ermutigt und sagt, die Ernte ist reif, die Ernte ist reif. Ich möchte aufhören, über das harte Pflaster Berlin zu reden. Ich möchte sagen, die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Und gemeinsam werden wir die Ernte einbringen, Herr. Dafür danke ich dir. Danke dir für Befreiungswunder, die wir sehen werden. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. So soll dieser Friede, der höher ist als unser Verstand, unsere Herzen und Sinne bewahren. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Jetzt gleich wird die Tür hinten aufgehen, man kann zum Kirchencafé nach unten gehen, Gemeinschaft pflegen. Man kann in die Woche gehen, das schöne Wetter genießen. Ich ermutige sehr, die Wahl umzusetzen. Wenn du nicht weißt, was du wählen sollst, dann stehst du in der Kabine und betest. Dann machst du ein Kreuzchen, dann wird es richtig sein. Und die, die krank sind und sagen, sie wollen noch Gebet haben oder die einen Segen gebrauchen können, die sind hier vorne eingeladen. Das Team steht hier wieder zum Gebet, dass auch hier Gottes Kraft sichtbar wird. Aber wenn du rausgehst, nimm dir vor, ich will eine Woche Gemeinschaft suchen und Gemeinschaft leben. In meiner Umgebung soll niemand einsam sein, weil ich mich aufmache, loszubinden. So segne und behüte euch der Herr. Schön, dass es euch gibt. Er sei mit euch. Amen.